Frankfurt investiert ins Bahnhofsviertel und nimmt sich der Sicherheitsprobleme dort endlich entschlossen an. Aber ein Haus für das geplante Suchtzentrum fehlt noch immer. 2025 werden wir World Design Capital. Alle Verträge sind unterschrieben und die Erfahrung in der letzten Hauptstadt des Designs, Valencia, zeigen, das wird eine richtig gute Zeit. Der ehemalige Weltklasse-Schwimmer Michael Kroos, der sich als Erneuerer präsentiert hat, wird nicht IHK-Präsident. Wir finden das schade. Die EM steht vor der Tür, aber der Rasen im Waldstadion lässt Zweifel an seiner EM-Tauglichkeit. Und die Landesregierung ist nun 100 Tage im Amt und darüber reden wir heute. Es geht so viel, es geht alles so schnell. Schnallt euch an, das ist gute Zukunft und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jan Pasternak und neben mir sitzt der wunderbare, gut gebaute Hendrik Simon, der gerade erst an der Weltuni in Berkeley seine Studien vorgestellt hat. Ein echter Promi und ich bin froh, dass er sich noch das Stündchen Zeit für mich und unseren stellvertretenden Ministerpräsidenten nimmt.
Ja Jan, hallo, hat gerade so reingepasst, aber ich freue mich auf die Folge. Wir haben heute ein volles Programm und bevor wir einsteigen, die Erinnerung an euch. Ihr könnt uns immer gerne Kommentare, Anmerkungen und Kritik schicken an kontakt@gutezukunft.de. Da freuen wir uns sehr drüber. Und damit euch viel Spaß und rein in die Folge. Zum Thema der heutigen Folge. Wir wollen über den Stand der Dinge im politischen Hessen sprechen. Die Landtagswahl am 8.10. letzten Jahres brachte ja ein ziemlich klares Ergebnis mit der Wahlsiegerin CDU mit fast 35%. Dahinter mit weitem Abstand zwar, aber ja, man muss schon sagen, ziemlich schockierend die AfD mit über 18% und dann kamen SPD und Grüne ja so um die 15%. FDP hat es knapp geschafft, Linke ist raus. Also man muss sagen, ein bemerkenswertes Wahlergebnis in vielerlei Hinsicht. Es ist auch ein Wahlergebnis, man kann das durchaus als ja, Votum zur Ampelpolitik auf Bundesebene lesen. So wird es jedenfalls oft gelesen. Und man kann ja auch so sagen, so war der Wahlkampf der CDU durchaus auch aufgebaut. Um Hessen ging es da vielleicht gar nicht wirklich viel. Also wir haben zum Beispiel Slogans gelesen wie Autos verbieten, verboten. Da muss man sich schon fragen, das erinnert vielleicht ein bisschen eher an Trump als vielleicht an die Realität in Hessen. Und die AfD hat zugleich gezeigt, dass es nicht nur die sogenannten bösen Ostdeutschen sind, die sie stark machen, sondern dass wir leider rechtsextreme Einstellungen im gesamten Deutschland haben und finden. Ja, wir wollen heute die Wahl aber jetzt nicht nochmal analysieren, das wurde ja schon zur Genüge getan, sondern wir wollen uns anschauen, was die eigentlich immer noch recht neue, ungewohnte schwarz-rote Hessen-Koalition so vorhat. Ich sage jetzt bewusst nicht GroKo, weil die SPD mit dem Wahlergebnis da jetzt, glaube ich, nicht wirklich den Anspruch auf GroKo selbst haben könnte. Wir wollen uns anschauen, wie der Koalitionsvertrag aufgebaut ist, beziehungsweise was drinsteht und sprechen auch mit zwei Akteuren in der Landespolitik. Vielleicht kannst du schon mal sagen, Jan, wen haben wir denn eingeladen?
Ja, wir haben eingeladen zum einen den hessischen stellvertretenden Ministerpräsidenten Kaveh Mansuri und dann hast du dich ja gekümmert um eine Vertretung aus dem Parlament vom Hessischen Landtag, eine Abgeordnete, so viel hast du mir schon verraten. Mhm. Ansonsten bin ich gespannt, wen du da eingeladen hast. Fangen wir an mit dem Papier erst einmal, denn wenn man sagt, was man so machen will, dann schreibt man natürlich zunächst einmal das in einem Koalitionsvertrag nieder, man einigt sich darauf, ist ein Kompromiss zwischen zwei Parteien. Die neue Koalition steht seit dem Dezember 2023. Am 18. Januar 2024 trat dann der Landtag erstmalig zusammen und wählte die Landesregierung. Es ist im Übrigen das erste Mal in der Geschichte Hessens, dass es zu einer CDU-SPD-Regierung kommt. Damit endete dann auch nach 10 Jahren das schwarz-grüne Bündnis. Der Koalitionsvertrag hat 200 Seiten. Er trägt das Motto "Eine für alle". Damit wollte man in einer Zeit der Krisen Stabilität zum Ausdruck bringen. Und Boris Rhein, der Ministerpräsident, sagte damals dazu, wir wollen die Mehrheit und die gesellschaftliche Mitte stärken. Das ist sozusagen der selbstformulierte Anspruch. Ob das gelingt oder nicht, beurteilen unterschiedliche Parteien und Menschen natürlich auch unterschiedlich. Als zentrale Begründung für die Zusammenarbeit, und das fand ich sehr spannend, wird das gemeinsame Wertefundament und die Strukturen der Parteien angeführt. Zitat: Dabei einen CDU und SPD seit Bestehen der Bundesrepublik der breite Repräsentationsanspruch von Volksparteien, die Bereitschaft zur Übernahme staatspolitischer Verantwortung und eine tiefe Verankerung in unseren Kommunen. Gerade letzteres ist nun tatsächlich wirklich eine Gemeinsamkeit von CDU und SPD und ist damit ein Stück weit auch eine Reaktion darauf, dass die unterschiedlichen Ebenen sich in den letzten Jahren der unterschiedlichen Krisen vielleicht auch so ein bisschen die Bälle hin und her gespielt haben, was nicht immer konstruktiv war.
Ich meine, dem gingen ja auch neunwöchige Verhandlungen voraus und man muss schon sagen, das Besondere ist jetzt, die SPD zieht jetzt erstmals seit über einem Vierteljahrhundert wieder in die Landesregierung ein. Und ich meine, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ist jetzt natürlich, das haben wir schon gesagt, ein stark geschwächter Juniorpartner. Und von dem einstmals roten Hessen ist damit jetzt natürlich nicht mehr so sonderlich viel übrig geblieben, jedenfalls was die Wahlergebnisse zeigen. Man kann auch sagen, entsprechend gewichtet ist natürlich der Koalitionsvertrag. Darauf gehen wir jetzt gleich nochmal genauer ein. Die CDU hatte jetzt natürlich qua ihrer Ergebnisse keine großen Probleme mit dem Verhandlungsergebnis. Da wurde mit 99% innerhalb der Partei auf dem Parteitag der CDU das Regierungsprogramm angenommen. Ja, bei der SPD sieht es ein bisschen anders aus. Da gab es jetzt aber auch mit immerhin 82% eine recht klare Mehrheit. Dem ging jedoch, kann man glaube ich schon sagen, du weißt das besser, eine knackige, kontroverse Debatte voraus. Ich habe aber im Livestream gesehen, lieber Jan, du hast dich ja auch dort zu Wort gemeldet und hast dich auch durchaus mit einem kritischen Beitrag eingebracht, aber hast dann am Ende doch auch für die Annahme des Koalitionsvertrags gestimmt und damit dich für den Eintritt in die Koalition ausgesprochen.
Das ist so. Und die Ausgangssituation hast du sehr gut beschrieben. Schauen wir doch mal genauer drauf, was jetzt nun drinsteht im Vertrag. Wir können dir das natürlich nur grob skizzieren. Wenn ihr euch den Vertrag noch einmal anschauen wollt, dann verweisen wir euch gerne in die Shownotes. Dort haben wir euch den Koalitionsvertrag auch noch einmal verlinkt. Der Koalitionsvertrag sieht bei einer Verbesserung in der Migration oder in der Integration von Migrantinnen und Migranten mit Bleiberecht Verschärfung in der Asylpolitik und Maßnahmen gegen sogenannte irreguläre Migration vor. Dazu zählt auch eine sogenannte Rückführungsoffensive und Abschiebezentren sollen geschaffen werden. Und man sieht auch eine längere Maximaldauer für die Abschiebehaft vor und es sollen nur noch Menschen mit Bleibeperspektive auf die Kommunen aufgeteilt werden. Hier also deutliche, kann man so sagen, Akzente der CDU im Bereich der Innen- und Migrationspolitik. Außerdem ist eine Ausweitung der Fahndungsmöglichkeiten der Polizei durch künstliche Intelligenzen und Videoüberwachung vorgesehen. Geplant sind Investitionen aber auch in Kitas und die Einstellung zusätzlicher Lehrkräfte. Das mehrgliedrige Schulsystem war jahrzehntelang ein Streitpunkt zwischen CDU und SPD, soll erhalten bleiben. Der Wohnungsbau soll unter anderem über eine Baulandinitiative in Schwung gebracht werden. Dazu zählen dann auch noch finanzielle Förderungen. Und man hält auch am Ziel fest, Gender-Sonderzeichen nicht nur an Schulen, sondern auch in der öffentlichen Verwaltung zu verbieten. Also auch im Universitäten und im Rundfunk. Das war verfassungsrechtlich nicht ganz unumstritten. Als erster Schritt wurde es jetzt im Abi als Fehler gewertet, wenn man mit einem Sonderzeichen gendert. Ich denke, man kann konstatieren, dass das übergeordnete Narrativ sehr stark durch die CDU-Handschrift geprägt ist. Das verwundert auch nicht bei diesem starken Wahlergebnis der CDU und ist dann aus meiner Sicht eher Ausdruck einer funktionierenden Demokratie als davon, dass sich irgendwer hat über den Tisch ziehen lassen, wie es beispielsweise von den Grünen heißt.
Ja, würde ich zustimmen. Wobei ich bei der Rückführungsoffensive sagen würde, das ist ja durchaus auch über die Parteigrenzen hinweg populär, also auch auf Bundesebene und in der Ampelpolitik. Also durchaus problematisch, weil ja auch von einigen juristischen Expertinnen und auch teils vom Bundesinnenministerium selbst argumentiert wird, dass man in sehr vielen Fällen, also Stichwort Duldung, aus rechtlichen Gründen gar nicht sehr viel abschieben kann. Können wir jetzt, glaube ich, hier jetzt nicht sehr stark in die Tiefe gehen, aber ich glaube schon, dass man sagen kann, dass diese Abschiebe- oder Rückführungsoffensive problematisch ist, weil ja, im schlimmsten Fall man einem rechten Narrativ hier Wind auf die Segel gibt, es salonfähig macht und gleichzeitig aber damit Erwartungen bei denjenigen, die Abschiebung wollen, schürt, aber das am Ende vielleicht gar nicht bedienen kann durch Ergebnisse. Also das würde ich problematisch sehen, ist, glaube ich, tatsächlich über Parteigrenzen hinweg populär leider derzeit. Ich würde dir aber vollkommen recht geben beim Genderverbot und beim Autobahnausbau. Das sind auf jeden Fall Politikfelder, die ganz klar die CDU-Handschrift tragen. Und gerade beim Genderverbot muss ich echt sagen, das erschließt sich mir einfach nicht. Also Autobahnausbau auch nicht. Darüber haben wir im Podcast auch schon gesprochen. Aber Genderverbot, ich meine, die CDU wirft den Grünen seit Jahren jetzt vor, eine Verbotspartei zu sein. Und dann gleichzeitig führen sie jetzt selbst ein Verbot ein, das in mehreren Bundesländern, das eigentlich völlig irrsinnig ist. Also ich kann nach jetzt knapp 10 Jahren unterrichten an der deutschen Uni sagen, es gibt dieses Gendergebot, also die Pflicht zum Gendern, gibt es nicht. Wir brauchen also kein Genderverbot und es ist, du hast es schon angedeutet, anders als an Schulen ist es ja auch sehr umstritten, ob das rechtlich an Hochschulen und im Rundfunk überhaupt machbar ist. Also Stichwort Wissenschafts- und Pressefreiheit. Ich finde das also sehr, sehr kritisch, muss ich sagen.
Dem kann ich mich anschließen. Wir haben einen Juniorpartner, die SPD, die dann ihrerseits aber auch einige Projekte hineinverhandeln konnte. Vielleicht würdest du direkt weitermachen, noch ein paar nennen?
Mhm. Genau, wir haben ein paar wichtige Punkte. Erstens ein Gesetz gegen spekulativen Leerstand. Das war ja eine zentrale Forderung der SPD. Gerade in angespannten Wohnungsmärkten, also wie hier in Frankfurt natürlich, den Druck auf den Wohnungsmarkt zu reduzieren. Es soll einen Hessenfonds geben, der Innovation fördert und Veränderungsprozesse hin zu einer klimagerechten Wirtschaft unterstützt. Auch sehr wichtig.
Das war früher der Transformationsfonds, den die SPD ins Spiel gebracht hat. Das darf dann natürlich nicht so heißen, wenn man eine gemeinsame Koalition eingeht, aber meint letztlich das Gleiche, den Umbau der Wirtschaft, den Strukturwandel eben durch staatliche Innovation auch voranzubringen und dann letztlich auch Ansprechstellen zu schaffen, an die sich dann gerade auch kleine und mittelständische Unternehmen wenden können.
Genau, was haben wir noch? Ich glaube, SPD-Handschrift sieht man auch bei stärkeren Entlastungen der Kommunen, bei den Kita-Betriebskosten, ist ja auch ein Riesenthema.
Sehr wichtiger Punkt für Kommunen von einer enormen Bedeutung, dass eben diese die ganze Kita-Kosten, auch die Betriebskosten, nicht nur die Innovationskosten, auch die Betriebskosten mit unterstützt werden vom Land. Also hier wirklich ein großer Gewinn.
Ja. Erhöhung der Investitionskosten der Krankenhäuser ist auch sehr wichtig. Also wir sehen gerade den Gesundheitssektor, der wird leider zunehmend privatisiert. Wir haben da einen Engpass gerade erst gelesen, 50.000 Stellen, also Ärzte zu wenig in Deutschland. Das ist wichtig, dass man da natürlich in die Krankenhäuser investiert. Also auch das ein ganz zentraler Punkt. Wichtig auch Reform der Tariftreue bzw. Tariftreue und Vergabegesetzes, also das heißt öffentliche Aufträge ab 20.000 Euro sollen sich zukünftig an Tariflöhnen orientieren im öffentlichen Bereich. Das ist wichtig, weil man hier natürlich auch das Signal senden will. Wettbewerb ist das eine, aber faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen müssen auch sein. Und vielleicht noch ein Punkt, Landesstiftung für Demokratie, Aufklärung und politische Bildung. Da soll es jetzt einen Aktionsplan gegen alle Formen des Extremismus mit Schwerpunkt gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus geben. Also auch das ein sehr zentraler Punkt, der jetzt vorliegt.
Ja, ist übrigens dann auch nochmal ein Verhandlungserfolg der SPD im Detail, wenn man sich's anschaut, weil da kochen natürlich die Emotionen hoch. Die CDU wird sicherlich dafür plädiert haben, alle Extremismusformen gleich zu behandeln, unterstelle ich jetzt einfach mal. Ja, also Hufeisentheorie und die SPD wird dafür plädiert haben, nee, Leute, also wenn man schaut auf die über 200 Todesopfer seit 1990 durch Rechtsextreme, dann ist das auf jeden Fall die große Gefahr und darauf müssen wir einen Schwerpunkt legen in unserer Präventionsarbeit. Ja, und bei Antisemitismus, denke ich, gibt es eine große Schnittmenge, dass das nochmal speziell auch bekämpft werden muss. Und ja, eine Landesstiftung ist da sicherlich eine spannende Idee, die es weiter zu verfolgen gilt.
Mhm. Schauen wir uns doch mal die Ministerien an. Mhm. Wie sind die verteilt, Jan?
Naja, die CDU hat 8 und die SozialdemokratInnen haben 3 Ministerien erhalten. Interessant war, dass das Sozialministerium in 2 Ressorts aufgeteilt worden ist. Die CDU ist ja zuständig für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege und die SPD für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales. Im Titel des Umweltministeriums wurde das Thema Klimaschutz rausgestrichen. Dafür rückte auf Wunsch der CDU, die Landwirtschaft nach vorne, die einzelnen Ministerinnen und Minister vorzustellen. Ich glaube, das führt jetzt an dieser Stelle etwas zu weit. Aber wir sollten noch mal schauen, was eigentlich jetzt die Opposition so zu dem Ganzen gesagt hat.
Genau, und hier würden wir sagen, ist natürlich besonders interessant, was die Grünen sagen. Na klar, wir haben es schon gesagt, die AfD ist ziemlich bitter, die größte Oppositionsfraktion in Hessen. Das ist wirklich ein Skandal. Aber die Grünen zeigten sich jetzt besonders angefasst, nachdem ihnen Boris Rhein den Laufpass gegeben hat. Können wir gleich auch noch ein bisschen was zu sagen. Ja, wie reagieren die Grünen, die ja bislang in der Landesregierung saßen? Vielleicht erstmal auf die Pressemitteilung der Grünen geschaut. Dort steht, der Koalitionsvertrag bietet keine Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit. Es sei eine Demütigung für die SPD. Ja, und dann finden sich da noch allerlei Ausführungen dazu. Was sagst du dazu, Jan?
Ja, also sei den Grünen unbeneuert. Ich finde es schon interessant, wie man neuerdings mit demokratischen Entscheidungen umgeht, auf allen Ebenen. Ich würde mir mal da manchmal mehr Klasse, mehr Haltung wünschen. Wir hatten das ja letztens schon mal. Ich finde, es ist so eine echte Unsitte geworden, dass man dann da immer von Verrat und Undankbarkeit und Demütigung oder sich über den Tisch ziehen lassen zu sprechen. Das führt jetzt ein bisschen zu weit, die ganzen einzelnen Stimmen, die dann noch anzuführen. Aber ich kann das echt nicht nachvollziehen. Also solche Kategorien sind aus meiner Sicht per se deplatziert, sowohl parlamentarisch als auch innerparteilich. Es ist eine Demokratie und da entscheidet nun mal die Mehrheit darüber, was gemacht wird. Und am Ende bildet sich eine Koalition und dann ist das so.
Also ich meine, du siehst es sportlich, aber man muss sagen, du hast ja auch erst kürzlich eine Wahl verloren, Jan, gell?
Naja, in der Tat. Und glaub mal nicht, dass ich da die Fehler nicht zuerst auch bei mir suche. Und dann gibt es natürlich immer auch Rahmenbedingungen und Timing, die Erfolge begünstigen und die nicht in der eigenen Hand liegen oder die eben Erfolge nicht begünstigen. Aber darüber dann immer so weh zu klagen, das ist mir schon unverständlich. Und das fördert auch nicht unbedingt Demokratiefähigkeit, wo ja alle davon reden, dass wir die stärken müssten. Also ich finde, da geht schon an der Spitze los, so sehr, wie man im Fußball sich nicht 5-mal rumwälzen sollte auf dem Platz, wenn man gerade mal irgendwie einen kleinen Schubser bekommen hat, sondern einfach das dann auch mal so hinnehmen und weitermachen. Das akzeptiert man und gut ist.
Ja, aber ich glaube, man muss schon sagen, also wie ich das beobachte, da hast du dich ja schon gut geschlagen im Wahlkampf. Und ja, man sagt, du sagst es auch, Politik muss man sportlich nehmen. Ich muss allerdings sagen, mich hat es auch echt ein bisschen überrascht, im ersten Moment jedenfalls, dass die CDU sich dann für die SPD entschieden hat. Also ich meine, die Hessen-Koalition, Grüne und CDU, das galt ja lange so als ja eigentlich Vorzeigekorps für Schwarz-Grün. Ob jetzt zu Recht oder Unrecht, kann man natürlich bestreiten oder drüber streiten. Du hast jetzt schon ein paar Argumente für die CDU-Entscheidung genannt, aber ich glaube auch, jedenfalls auf CDU-Seite kann es auch so ein bisschen so ein antigrüner Zeitgeist sein, der da in der CDU jedenfalls weht. Ob das jetzt entscheidend war in Hessen, weiß ich nicht, aber.
Ah ja, aber sozusagen, ich finde die Entscheidung total nachvollziehbar. Eben aus diesem antigrünen Zeitgeist, etwas auch der Ampel etwas entgegensetzen, neuen Wurf für Boris Rhein, der sich natürlich auch ein Stück weit damit von seinem Vorgänger absetzt und so. Also ich finde das, sage ich mal, machtstrategisch durchaus nachvollziehbar. Mhm. Aber bis zur Entscheidung war es tatsächlich, sage ich mal, 50-50. Ja, also man weiß natürlich nicht, was in Boris Rhein, der nun dann der starke Mann nach der Wahl in der CDU war, so schon länger vorgeht im Kopf. Aber sozusagen öffentlich war es 50-50. Im Nachhinein muss ich aber sagen, total nachvollziehbar strategisch betrachtet.
Kommen wir mal zurück zu den Kommentaren der Grünen. Matthias Wagner von den Grünen haben wir noch ein schönes Zitat. Er kritisiert: Die Koalition wollte Antworten auf die großen Herausforderungen unserer Zeit geben. Diesem Anspruch wird der Koalitionsvertrag nicht gerecht. Überall, wo man sich konkrete Vorschläge erhofft hätte, findet sich ein wortreiches Nichts. Wer sich keine konkreten Ziele setzt, kann auch keine erreichen. Das ist eine Koalition der Vergangenheitsbewahrer und Zukunftsverweigerer.
Oh, und hat nicht gegendert. Egal. Naja gut, das ist natürlich nicht ganz ohne Ironie. Also nicht nur, weil er nicht gegendert hat, sondern auch, weil es eine selbst unkonkrete Pauschalkritik ist, die so oder so ähnlich immer von der Opposition kommt. Man muss auch sagen, er hat ja einige konkrete Beispiele genannt.
Genau, also er sagt, im Bereich Bildung statt Aufbruch in der Bildung, Bildungspolitik, soll es Kürzungen geben, wurden Kürzungen angekündigt. Wir haben ja eben schon gesagt, es sind auch eher Investitionen angekündigt worden. Also das kann man da vielleicht auch ein bisschen korrigieren.
Aber er bezog sich auf dieses kleine Corona-Aufholprogramm Löwenstark.
Löwenstark, genau. Ja, ja. Das soll ja jetzt verstetigt werden, aber eben auf reduziertem Niveau. Es gab noch ein bisschen was zu Kitas. Also da war, glaube ich, die Kritik der Grünen, dass gar nicht so klar ist, wie viele neue Plätze sollen jetzt eigentlich geschaffen werden. Und wie genau jetzt Öffnungszeiten, Ausweitung und. Klimaschutz, klar, Grünposition hier. Wieso gibt es eigentlich kein Ministerium mit Klima im Titel? So der Vorwurf. Und vielleicht insgesamt kann man sagen, also dass die Ministerien natürlich ungleich aufgeteilt sind, schon allein quantitativ, du hast ja schon gesagt. Also CDU hat 8 Ministerien und Minister und die SPD gerade einmal 2,5.
Haben also, die gesagt, ja, weil das Sozialministerium geteilt worden ist und deswegen sei dieser Vertrag eine Demütigung für die SPD.
Genau. Ja, also für die CDU, so jedenfalls die Grünen, also auch für die CDU sei das Verhandlungsergebnis äußerst kurzsichtig, weil sie argumentieren, man habe jetzt den neuen Koalitionspartner SPD gedemütigt und darauf ließe sich eben keine verlässliche Zusammenarbeit aufbauen. Man kann jetzt auch überlegen, ist das vielleicht auch ein bisschen die eigene wahrgenommene Demütigung, die daraus spricht? Das kann schon sein, aber vielleicht jetzt ganz witzig fand ich noch folgende Formulierung der Grünen. Ich zitiere nochmal kurz, also Heimatschutz und ländlicher Raum in 3 verschiedenen Ministerien. Wir Grüne lieben unsere Heimat Hessen. Wir haben allerdings erhebliche Zweifel daran, die Zuständigkeit für die Weiterentwicklung unserer Heimat auf gleich 3 Ministerien zu verteilen.
Ja. Das ist schon eine ganz lustige Formulierung. Also wirklich, ich schätze die Grünen sehr, kenne auch einige Akteure dort, aber die Kritikpunkte sind schon irritierend kleinlich. Der Punkt der Unkonkretheit, der ist sicher richtig und gewichtig. Ja, letztlich wäre es aber auch zu viel verlangt, in 9 Wochen alle Gesetzesvorhaben im Detail auszuverhandeln. Das geht natürlich nicht. Dafür brauchen die Fachministerien ja zum Teil Jahre. So berechtigt dieser Punkt also ist, dass es noch nicht konkret ist, alles, was man da entschieden hat, so schwierig bis unmöglich wäre es auch, hier bereits im Koalitionsvertrag konkret zu werden. Hingegen die Kritikpunkte zur Asylrechtsverschärfung oder dem strikten Festhalten am dreigliedrigen Schulsystem, die den Grünen ja eigentlich eine fundamentale Bedeutung beimessen sollten, werden gar nicht erwähnt in der ersten Stellungnahme. Also wir haben jetzt hier zitiert aus einer Stellungnahme der Grünen von Dezember letzten Jahres, als der Koalitionsvertrag bekannt worden ist. Und da spielten diese Grundsatzfragen, wo die Grünen ja fundamental andere Meinung sind, keine Rolle. Zumindest auf Bundesebene fundamental andere Meinung sind. Das überrascht und lässt einen etwas auch ratlos zurück. Vielleicht sollten wir hierzu auch nochmal perspektivisch jemanden von den Grünen einladen, bis soweit sich die erste Empörung da etwas gelegt hat. Ja, ein Punkt, den die Grünen wenig überraschend noch erwähnt haben, betrifft das Gendern. Hier hast du ja schon das meiste zu gesagt. Die Grünen haben es so formuliert, Gendern oder wie mache ich etwas zum Problem, was bislang keines war. In den vergangenen Jahren war das Gendern nie ein großes Thema in der Landespolitik, denn es gibt kein reales Problem. Niemand wurde zu etwas gezwungen oder hatte durch das Nicht-Gendern einen Nachteil. Ausgerechnet die Koalition, die sich angeblich um die wahren Probleme der Menschen kümmern will, macht das Gendern jetzt zu einem großen Thema. Denke, da haben wir jetzt an der Stelle nichts hinzuzufügen.
So ist es. Kommen wir nochmal vielleicht zu einem Punkt, das Sofortprogramm, also ist natürlich nicht möglich, hast du schon gesagt, alle Projekte, die jetzt in den nächsten Jahren auf Landesebene angegangen werden, sollen jedenfalls in einem Koalitionsvertrag anzugeben. Das braucht Vorlauf, manches Monate, manches Jahre, viel Abstimmung. Da wird man dann sehen, ob das funktioniert oder nicht. Aber es ist ja immer so, also nicht nur in Deutschland, nicht nur auf Landesebene, eigentlich ja global fast schon, dass immer die ersten 100 Tage in vielen politischen Systemen so als ja so eine symbolische Marke gelten und so eben auch in Hessen. Man erwartet eigentlich schon von Anfang an, dass Vollgas gegeben wird. Also einen Welpenschutz für neue MinisterInnen gibt es eigentlich nicht. Und ja, jetzt hat die Koalition hier ein bisschen Erwartungsmanagement betrieben. Ist vielleicht ganz klug gewesen und hat sich ein Sofortprogramm auferlegt mit dem lustigen Titel 11+1 für Hessen. Also ja, alle Fußballfans freuen sich. und genau, was steht da eigentlich drin? Also es bezieht sich auf die 8 CDU-geführten Ministerien, die 3 SPD-geführten Ressorts und plus 1 eben die Staatskanzlei. Und da hat man jetzt verschiedene Sofortmaßnahmen erstmal ins Auge gefasst. Also zum Beispiel eine Innenstadtoffensive gegen Kriminalität im Innenministerium, Kabinettsbeschluss Hessengeld im Finanzministerium, zusätzliche Deutschstunde der Grundschule im Kultusministerium, also vom Kultusministerium in Aussicht gestellt. Glasfaser für alle Digitalministerium, bin ich gespannt, wie das aufgehen wird. Und ja, Geschäftsstelle für den Antisemitismusbeauftragten, nochmal ganz wichtig in der Staatskanzlei. Da gibt es noch sehr viel mehr. Wir verlinken euch das, da könnt ihr nochmal reinschauen, welche Punkte interessant sind.
So ist es. Und inwieweit wir hier schon vorangekommen sind und über alles, was Hessen sonst noch so politisch bewegt, darüber wollen wir jetzt, und das ist kein Scherz, mit unserem stellvertretenden Ministerpräsidenten Kaveh Mansouri sprechen. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Du auch?
Ja, ganz sicher. Kaveh Mansouri ist jetzt bei uns. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, für diejenigen, die ihn noch nicht so gut kennen, wer ist Kaveh Mansouri, Jan?
Kaveh ist 1988 in Gießen geboren, Rechtsanwalt und dann auch Politiker von der SPD. Er ist seit dem 18. Januar dieses Jahres hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum und zudem eben auch der stellvertretende Ministerpräsident im Kabinett von Boris Rhein. Seit 2019 ist er auch Vorsitzender des, ja, man sagt, sehr einflussreichen Bezirks der SPD. Hessen Süd war auch bis zuletzt, bis zum letzten Landesparteitag stellvertretender Landesvorsitzender. Ist es immer noch. Und von Oktober 21 bis Januar 24 war er Abgeordneter des Deutschen Bundestags. Und ja, wir freuen uns sehr, dass er sich die Zeit genommen hat und auf seine Stimme zum 100-Tage-Programm der Hessischen Koalition. Und da ist er. Hallo, Kaveh. Wie geht's dir? Die erste Frage natürlich und die zweite, die sich daran anschließt. Wann hast du eigentlich das letzte Mal ausgeschlafen?
Ja, ich bin diese Woche die erste Woche seit dem Urlaub wieder zurück an der Arbeit. Ich habe das Gefühl, ich brauche wieder Urlaub, aber alles selbstgewähltes Schicksal. Ich bin niemand, der jammert. Von gestern auf heute habe ich, glaube ich, knapp 6 Stunden Schlaf gehabt, aber es wird gut heute.
Ja, das klingt gut, lieber Kaveh. Steigen wir mal ein. Die CDU war ja über Jahrzehnte hinweg eigentlich der Hauptgegner der SPD in Hessen. Auch im Wahlkampf habt ihr euch, kann man glaube ich so sagen, nicht gerade was geschenkt. Was würdest du sagen, inwiefern ist die neue Koalition in Hessen trotzdem ein Aufbruch für Hessen?
Es ist so, CDU und SPD in Hessen sind über Jahrzehnte die Hauptkonkurrenten im politischen Spektrum gewesen. Ich bin auch grundsätzlich der Auffassung, dass es etwas für sich hat, wenn eine der beiden großen Parteien regiert, eine opponiert. Aber das Wahlergebnis ist das, das die Wählerinnen und Wähler gewählt haben. Und es geht jetzt darum, wie man die Mitte der Gesellschaft, wie man die Alltagsthemen wieder in den Mittelpunkt von Landespolitik rückt. Und da hat sich ein Zeitfenster geöffnet. Da hat sich eine Gelegenheit auch für die SPD eröffnet, die wir am 8. Oktober so gar nicht gesehen haben, denn die SPD hat die Wahl nicht gewonnen, sondern die CDU hat sie gewonnen und die konnte wählen zwischen Koalitionspartnern. Die Frage, die aus unserer Sicht zu entscheiden war, war folgende. Gibt es genug Schnittmengen, um zu sagen, unter solchen schwierigen Bedingungen übernimmt die SPD Regierungsverantwortung in Hessen? Und ich gehörte nach den Verhandlungen zu denen, die gesagt haben, das sollte man auf jeden Fall tun. Denn wenn ich jetzt mal an all die Themen denke, die ich in meinem Bereich anschiebe, die können wir aus der Opposition heraus nur sehr schwer umsetzen. Und Regierungsverantwortung gibt uns daher die Möglichkeit. Insofern, es ist eine vernunftgeleitete Zusammenarbeit. Nicht zwingend eine Liebesheirat, trotzdem ist das Klima gut, wir können uns wechselseitig aufeinander verlassen und am Ende ist das, glaube ich, was auch in der Demokratie zählt.
Du hast jetzt schon ein paar Punkte aus dem Koalitionsvertrag angesprochen, beziehungsweise, dass dir da einige besonders wichtig sind. Vielleicht kannst du mal sagen, welche Punkte das sind, welche Punkte im Koalitionsvertrag sind dir besonders wichtig?
Es überrascht jetzt nicht, wenn ich Themen aufzähle, für die ich selber auch die Zuständigkeit als Minister immerhin für Wirtschaft, Verkehr, Energie, Wohnungsbau, Landesentwicklung, ländlicher Raum habe. Das Schöne an der Aufgabe, der ich jetzt 5 Jahre nachgehen darf, ist, man kann hier Politik über den Tellerrand hinaus machen. Und viele Alltagsfragen hängen halt eng miteinander zusammen. Wenn ich mir morgens überlege, wie komme ich denn von meinem Zuhause verlässlich und bezahlbar zu meiner Arbeit, dann spielen da ja gleich 3 Themen eine Rolle, nämlich wo finde ich eigentlich ein bezahlbares Zuhause, wie organisiere ich eigentlich die Zukunft der Mobilität und welche Perspektive gibt es eigentlich für die Ansiedlung von Arbeitsplätzen und die Sicherung auch von Arbeitsplätzen in der Region. Und das alles zusammenzubringen, ist eine Aufgabe, der ich 5 Jahre nachgehen kann. Und da gibt es natürlich große Herausforderungen. Wenn jetzt aktuell neue Mietshäuser gebaut werden in Hessen, und zwar ohne goldene Wasserhähne, dann kommen da Mieten von 20 Euro den Quadratmeter raus. Jan als Frankfurter weiß das. Ich frage mich immer, wer soll das denn von welchem Einkommen eigentlich bezahlen? Insoweit die Sicherung von gut bezahlter Arbeit ist eine Seite der Medaille, aber in einer Region, in der Menschen 50-60% ihres Haushaltseinkommens für die Wohnung ausgeben, ist der wesentliche Faktor, dass wir mehr bezahlbares Wohnen hinbekommen. Und da werde ich jetzt in den nächsten 5 Jahren jeden Stein umdrehen, damit dieses Versprechen eingelöst wird, weil das mag ein unrealistisches Ziel sein, aber ich finde, grundsätzlich sollte niemand mehr als 1/3 seines Einkommens für die Wohnung ausgeben müssen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Da haben wir auch im Podcast immer wieder darauf hingewiesen, dass ja gerade in Frankfurt es auch relativ viele Haushalte mit eher niedrigen oder mittleren Einkommen gibt, für die natürlich die Mietfrage dann eine sehr schwierige Frage ist. Also das auch für Frankfurt ganz, ganz wichtig. Ihr habt euch ja jetzt ein 100-Tage-Sofortprogramm gegeben. Was würdest du sagen, habt ihr alle Ziele erreicht, einige Ziele erreicht? Wie ist die Bilanz?
Die Bilanz stellen wir ja nächste Woche in einer Pressekonferenz vor. Sie wird so sein, dass alle 11 Punkte umgesetzt sind. Es wird darüber hinaus so sein, dass wir viel mehr noch umgesetzt haben, als Teil dieses 11+1-Punkte-Programms gewesen sind. Will der öffentlichen Vorstellung gar nicht vorweggreifen, sondern es geht ja bei solchen Sofortprogrammen um etwas anderes, nämlich zu dokumentieren, dass die Regierung unterwegs ist, dass sie anpackt, dass sie was bewegt und auch einen Vorgeschmack darauf zu geben, worauf sich die Menschen in den nächsten 5 Jahren einstellen können. Und ich glaube, dieses Thema Renaissance der Realpolitik, die Alltagsfragen der Mitte der Gesellschaft wieder in das Zentrum der politischen Aufmerksamkeit zu rücken, das ist ein ganz wichtiger Satz, dass die Leute einfach das Gefühl haben, wir setzen uns mit dem auseinander, was die einfach jeden Tag umtreibt. Und ich habe jetzt 2 Beispiele genannt. Ich will es aber auch noch mal ein bisschen grundsätzlicher aufziehen. Ich habe mich ja manchmal in den letzten Jahren selber ohnmächtig gefühlt, wenn ich mir mal angeguckt habe, wo sich eigentlich Demokratie hin entwickelt und wie Rechtsradikale auch immer mehr Raum in Parlamenten für sich in Anspruch nehmen. Und deswegen fand ich das ein sehr ermutigendes Signal, das Anfang des Jahres ausgesendet wurde von den vielen Demonstrationen, auch in Hessen, auch in unserer Region. Das ist, glaube ich, empowernd für viele Menschen, die manchmal im Alltag ein Stück weit die Hoffnung darin verlieren, ob sie eigentlich dieser Demokratie ein Stück weit ihre Richtung geben können. Und ich bin da vielleicht aufgrund meiner Herkunft einfach anders geprägt. Also ich bin zu Hause eigentlich mit der Erkenntnis groß geworden, meine Eltern stammen aus dem Iran, dass Freiheit, Demokratie eben nicht gegeben ist, sondern dass das immer wieder von uns erarbeitet werden muss. Und ich freue mich total, dass breite Teile der Gesellschaft bei uns das jetzt auch aktiv vorantreiben und sagen, es liegt auch ein Stück weit an mir, wohin die Demokratie geht. Mhm. Diese Menschen haben jetzt natürlich auch eine Erwartungshaltung an Politik. Also wenn Zehntausende über Wochen auf die Straße gehen gegen den erstarkenden Rechtsextremismus, dann wollen die, dass natürlich jetzt etwas passiert. Deswegen hat die SPD sich natürlich auch im Vorfeld dieses Sofortprogramms überlegt, was kann denn eine angemessene Reaktion sein? Und es ist kein Zufall, dass der Wissenschaftsminister deswegen sagt, ich werde als erstes mal ein Programm für anwendungsorientierte Demokratieforschung auf den Weg bringen, damit wir überhaupt mal mehr Erkenntnisse auch sammeln, was die ganzen Nazis und Demokratiefeinde so tun und treiben, um dann dagegen auch entsprechende Strategien zu entwickeln. Das ist vielleicht eine Herangehensweise. Eine zweite ist, ich glaube, wir müssen ein Stück weit wieder dieses Versprechen einlösen, dass Fleiß und Anstrengung sich irgendwie auszahlen und dass es nicht die Herkunft ist, die unser Schicksal und unsere Zukunft vorherbestimmt. Mhm. Für mich ist diese Frage von Bildungsgerechtigkeit sogar maßgeblich diejenige gewesen, die mich zu einem politischen Menschen gemacht hat. Ich bin mit 16 in die Schülervertretung gegangen, war Stadtschulsprecher, Landesschulsprecher, habe darüber überhaupt Leute dann auch in der SPD kennengelernt, wo ich mich dann später engagiert habe. Ich glaube, der Gradmesser für Gerechtigkeit in einer Gesellschaft ist, ob man als junger Mensch die gleiche Chance hat, unabhängig davon, aus welchem Haushalt man kommt. Und das jetzt einzulösen und die gläsernen Decken in den Bildungssystemen einzureißen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch um Hoffnung und Zuversicht in eine bessere Zukunft zu geben. Und auch da ist es dann kein Zufall, wenn unsere Sozialministerin die Zahl von Erzieherinnen und Erzieher Ausbildungsstellen, die vergütet werden, einfach mal als Sofortmaßnahme verdoppelt, eben damit mehr Menschen auch für diesen Beruf ausgebildet werden, damit die Kleinsten bessere Chancen bekommen, damit die Eltern nicht mehr zwischen Beruf und Familie wählen müssen, sondern beides unter einen Hut bringen. Und dann komme ich sozusagen mit meiner Sofortmaßnahme und löse ein Projekt ein, an dem wir, glaube ich, schon sehr lange arbeiten, nämlich dass berufliche und akademische Bildung gleichwertig sind und dass eben auch die Frage der beruflichen Weiterbildung nicht am Portemonnaie scheitern darf. Deswegen wird der Meister nächste Woche kostenfrei. Und so will ich das eigentlich die nächsten Jahre auch machen. Mhm. Gucken, was treibt die Leute um? Was sind die relevanten Alltagsthemen? Wo drückt wirklich der Schuh? Und das dann aufnehmen in Regierungspolitik und das jetzt auch mal zu können, das wäre aus der Opposition heraus nicht möglich gewesen.
Jetzt hast du ja schon Renaissance der Realpolitik angesprochen, also eine eher praxisbezogene, alltagsbezogene Politik. So würdest du das interpretieren, wenn ich dich richtig verstehe. Du hast auch schon gesagt, es ist keine Liebesheirat mit der CDU. Jetzt gab es ja auch kritische Stimmen am Chorvertrag, dass der in Teilen jedenfalls nicht gerade progressiv sei. Also Stichworte Genderverbot, Rückführungsoffensive, Ausbau der A5. Kannst du auch diese kritischen Stimmen ein Stück weit nachvollziehen? Und wieso ist der Chorvertrag aus deiner Sicht trotzdem progressiv?
Ich kann Kritik immer nachvollziehen. Ich glaube, das gehört auch einfach zur Demokratie dazu, dass man Kritik übt und unterschiedliche Meinungen miteinander diskutieren kann. Ich würde bei vielen Kritikpunkten sogar so weit gehen zu sagen, ich fühle die teilweise auch so. Ich komme nur zu einer anderen Abwägungsentscheidung, weil die SPD hat halt diese Wahl nicht gewonnen, hat sie verloren. Weil ich glaube, all die Menschen, die mehr soziale Politik wollen, die brauchen halt am Ende auch eine starke SPD, damit das umgesetzt werden kann. Insoweit habe ich spüre auch sogar einen Auftrag, daran zu arbeiten, dass wir bei den nächsten Wahlen besser abschneiden. Aber am Ende trage ich auch die Verantwortung, im Rahmen der Möglichkeiten, die ich heute habe, etwas zu erreichen und gegen den Leerstand in den Großstädten vorzugehen, dafür zu sorgen, dass Industriearbeitsplätze in Hessen erhalten bleiben, Bildungschancen zu verbessern. Dafür brauche ich halt irgendwie Handlungsmöglichkeiten. Und diese Regierung gibt mir diese Handlungsmöglichkeiten. Deswegen ist die Abwägungsentscheidung, die man treffen muss, sind die Dinge, die wir in der Koalition erreichen können, wichtig genug, dass es das rechtfertigen würde, für die Punkte, wo wir schmerzhafte Kompromisse machen, die Verantwortung zu übernehmen? Und ich finde ja, weil in der Demokratie gar kein Weg daran vorbeiführt, irgendwie Kompromisse miteinander zu machen. Und ob die Kompromisse jetzt besser wären, wenn ein anderer sie mit der CDU schließen würde, da mache ich ein dickes Fragezeichen dran. Und die letzten 10 Jahre Schwarz-Grün haben das ja auch am Ende gezeigt.
Du hast jetzt über Handlungsmöglichkeiten gesprochen. Handlungsmöglichkeiten ergeben sich natürlich nicht nur aus einem programmatischen Rahmen, aus einer programmatischen Aushandlung, sondern auch aus den formalen Möglichkeiten, die man hat. Du bist jetzt besetzt ein herausragendes politisches Amt, nicht nur in Hessen, sondern bundesweit, kann man sagen, als Minister mit vielen wichtigen Zuständigkeiten, aber eben auch stellvertretender Ministerpräsident. Du hast ein Stück weit über deine Biografie gesprochen, wo du herkommst, was dich antreibt. Was macht diese neue Rolle mit dir? Hat sich etwas verändert? Und wenn ja, was?
Ich sagte das auf dem Frühlingsempfang der SPD-Fraktion ein bisschen scherzhaft. Ich spüre an so Tagen, wo ich vormittags Bagger fahre und nachmittags Klebstoff abfüllen kann mit meinem eigenen Sticker drauf, dass sich natürlich etwas verändert hat. Aber Spaß beiseite. Natürlich ist das jetzt eine herausgehobene öffentliche Rolle, aber vor allem ist es für mich einfach eine Möglichkeit, gute Politik zu machen. Und es ist, fühlt sich für mich so an, wie sich eine Tätigkeit anfühlen sollte, die man gerne macht. Ich stehe morgens auf, ich freue mich auf die Arbeit, ich versuche da einfach einen guten Job zu machen und ich versuche meinen Schreibtisch in dem Bewusstsein auch zu verlassen, dass ich an dem Tag mein Bestes gegeben habe. Und du weißt das, Jan, du hast mich ja auch in meinem Bundestagswahlkampf begleitet. Ich bin damals für 4 Jahre angetreten als Bundestagsabgeordneter. Ich hatte eine Aufgabe, die ich sehr gerne gemacht habe, auch im engen Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern, sehr viel näher wahrscheinlich, als das als Minister möglich wäre. Deswegen ist es mir auch nicht leicht gefallen, diese Aufgabe aufzugeben. Aber ich habe mir natürlich die Frage gestellt, gerade in diesen bewegten Zeiten, wo hast du denn mehr Einfluss, etwas für die Menschen zu erreichen, etwas zu bewirken, etwas nach vorne zu entwickeln? Und bin dann nach langen Überlegungen zu der Erkenntnis gekommen, dass das halt in der neuen Rolle als stellvertretender Ministerpräsident und als Minister für sehr, sehr viele Themen ist. Und ich habe aber in der letzten Aufgabe gelernt, dass Politik sehr, sehr kurzlebig ist und dass eine Aufgabe, die man angenommen hat, manchmal auch sehr viel schneller zu Ende ist, als man das vielleicht selber geplant hat. Deswegen ist eines der Dinge, die ich wirklich, die haben sich bei mir festgefressen und die nehme ich jetzt hier auch mit in die neue Rolle rein, dass ich nicht taktiere, dass ich nicht Dinge aufschiebe und verzögere, sondern dass ich halt in der Geschwindigkeit, in der es möglich ist, all das abarbeite, was ich mir jetzt vorgenommen habe. Ich halte übrigens auch nichts von Leuchtturmpolitik. Also ich werde jetzt selten derjenige sein, der sich irgendwo hinstellt und irgendeine plakative Maßnahme hat und behauptet, die löst jetzt alle Probleme, sondern ich versuche einfach, da mehr Substanz in mein Arbeitsfeld zu bringen, weil meine Überzeugung ist, wenn die Leute in 5 Jahren sagen können, mit dem hat sich was bewegt und zwar nachhaltig, dass das sehr viel mehr Vertrauen schafft in Politik, auch in gute Politik, als wenn ich jetzt eine Leuchtturmmaßnahme nach der anderen verkünde und die Leute 4, 5 Wochen später feststellen, dass das eher PR ist und wenig Realität.
Der Hendrik, das wirst du wissen, als treuer Hörer unseres Podcasts, ist ja immer sehr für die seriösen Fragen zuständig. Ich mache dann den ganzen Rest und ich weiß natürlich auch, dass Politik manchmal auch sehr lustig sein kann. Du reist jetzt sehr viel durchs Land, begegnest sehr vielen Menschen. Würdest du sagen, was ist eigentlich so das Lustigste, was dir auf dem Weg mal passiert ist? Aber natürlich auch ganz im Ernst, was hat dich vielleicht auch am meisten beeindruckt?
Ich weiß nicht, ob es das Lustigste ist, aber ich musste jedenfalls sehr, sehr lachen. Das war in einem meiner ersten Tage hier als Minister. Da war ich unten in der Kantine mit den Kolleginnen und Kollegen aus der M-Ebene. Und der Kollege, der in der Kantine bedient, fragte mich, ob ich ein neuer Kollege sei. Und daraufhin haben alle erstmal die Luft angehalten.
Klassiker, sehr gut. Sehr gut. Du hast ja dein Ministerium auch, das hast du letztens mal öffentlich auch so beschrieben, sehr divers aufgestellt. Die verschiedenen biografischen Hintergründe der Menschen, die bei dir auch in Führungsebenen arbeiten. Du selbst hast einen iranischen Migrationshintergrund. Das ist natürlich erstmal sehr bemerkenswert, abgesehen davon, dass es natürlich alles Fachleute sind, die ihr Handwerk verstehen. Ist das für dich auch so ein Anspruch gewesen, die gesellschaftliche Vielfalt abzubilden, oder ist das quasi so entstanden, weil du einfach die besten Fachleute um dich herum versammeln wolltest?
Jeder von den Leuten, die in meinem Umfeld arbeiten, ist auf seiner, ihrer Position der oder die Beste. Und trotzdem gibt es eine Verantwortung, auch die Vielfalt der Gesellschaft abzubilden. Aber ich bin jetzt nicht losgezogen mit so einem Modell im Kopf, nach welchen Quoten ich jetzt diese Position besetze, sondern das hat sich einfach ein Stück weit ergeben. Und ich glaube, wenn man sich dieser Verantwortung bewusst ist, dass die Vielfalt der Gesellschaft abgebildet werden muss, dann findet man auch richtig gute Leute. Also es ist kein Quotenthema für mich, sondern ich glaube, dass Repräsentation wichtig ist, damit sich alle in der Politik wiederfinden, und gleichzeitig führt Vielfalt in der Zusammensetzung von Führungsgremien dazu, dass bessere Entscheidungen getroffen werden. Ich glaube, es gibt ein doppeltes Interesse daran, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Wenn ich dann mal so meine Führungskräfte durchgehe, Umu Zönmez, der Verwaltungschef des Hauses, und mein Staatssekretär für Wirtschafts- und Industriepolitik, der hat halt vorher Wirtschafts- und Industriepolitik gemacht, ist bei Opel groß geworden, war da Aufsichtsrat zuletzt, Betriebsrat, kennt also sozusagen all die Herausforderungen in der im Wandel unserer Wirtschaft, gerade im produzierenden Gewerbe in Hessen, und kann diese Erfahrungsschätze jetzt in das Ministerium einbringen.
Ja, in der Tat. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn man diskriminierende Strukturen beseitigt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Menschen mit einer Migrationsbiografie in Führungsposition bekommt, ja sogar höher. Denn nicht nur in Frankfurt sind mittlerweile über 50% der Menschen haben eine persönliche oder familiäre Einwanderungsgeschichte. Das heißt, die gehen natürlich auch in gesellschaftliche Führungspositionen, haben Fachexpertise, und insofern ist es ja nur wahrscheinlich und normal, dass diese dann letztlich auch in politische Führungspositionen kommen. Aber vielleicht nochmal konkret zu den Inhalten deines Ministeriums. Du führst das Ministerium für Wirtschaft, für Energie, für Verkehr, für Wohnen und ländlichen Raum. Viele nennen dich deshalb auch den Superminister. Für mich bist du vor allem der Transformationsminister, denn du hast die mit Abstand wichtigsten Sektoren, also jetzt mal beispielsweise Wirtschaft, Energie, Mobilität, Bauen, die für eine nachhaltige Welt umgebaut werden müssen, die transformiert werden müssen, und die werden von dir verantwortet. Vielen Dank, lieber Kaveh Mansouri, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wünschen dir auf deinem weiteren Weg alles erdenklich Gute und gute Entscheidungen. Bis bald. Das war unser stellvertretender Ministerpräsident Hessens und Wirtschaftsminister Kaveh Mansouri. Vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Und nun wollten wir natürlich nicht nur eine Stimme aus der Regierung hören, sondern auch aus dem Parlament, aus dem Hessischen Landtag. Henrik, du wolltest dich ja darum kümmern, ein Mitglied des Hessischen Landtags hier für uns für den Podcast zu holen, hast mir aber bisher noch nicht verraten, wen du da organisiert hast. Sag doch mal, bist du fündig geworden?
Ja, so ist es. Ich habe lange überlegt, aber am Ende kam dann für mich nur eine Person in Frage, und zwar die CDU-Abgeordnete Tanja Joost.
Das ist jetzt nicht dein Ernst. Also einmal ganz kurz, es gibt 133 Abgeordnete und du hättest ja wirklich jeden und jede nehmen können. Und ausgerechnet meine Gegenkandidatin lädst du jetzt hier ein.
Das ist auch super.
Also nee, also du kannst jetzt schon mal deine Berkeley-Honorare für ein fettes Entschuldigungsessen ansparen.
Ja, die sind schon alle ausgegeben. Ich weiß zwar nicht, welche Honorare du meinst, aber man darf ja mal träumen. Aber genau, ich dachte, das könnte ein ganz interessantes Gespräch zwischen euch beiden werden. Vielleicht lassen wir nochmal den Wahlkampf ein bisschen aufleben oder jedenfalls Revue passieren. Ich stelle sie kurz vor. Tanja Joost ist gewählte Landtagsabgeordnete für die CDU im Frankfurter Nordwesten, direkt gewählt. Sie sagt über sich selbst: seit 23 Jahren Frankfurterin. In meiner Freizeit treibe ich Sport und mache Yoga, verbringe Zeit mit Freunden und feuere im Stadion Eintracht Frankfurt an. Als Unternehmerin denke ich in Lösungen und möchte diese Eigenschaft in meine politische Arbeit einbringen. Wir sind gespannt und ich freue mich auf das Gespräch zwischen euch beiden und wir begrüßen Tanja Joost. Ja, und da ist Tanja Joost. Wir begrüßen dich sehr. Ihr beide seid euch ja, wenn ich richtig liege, schon mal begegnet, und zwar im Landtagswahlkampf letztes Jahr. Ergebnis war, dass Tanja Joost direkt gewählt wurde. Jan wurde nicht gewählt. Daher die erste Frage an dich, Tanja. Wie hast du es denn geschafft, Jan so dermaßen in den Senkel zu stellen? Warst du einfach zu stark oder war Jan zu schwach?
Ja, erstmal hallo. Schön, dass ich dabei sein darf. Also Jan war natürlich ein ganz starker politischer Mitbewerber von mir. Jung, klug, gut aussehend, attraktiv und eloquent. Also das war schon eine große Herausforderung, die ich aber gerne angenommen habe. Ich denke, ich konnte mit dem Wahlprogramm der CDU den Bürgerinnen und Bürgern ein sehr gutes Angebot machen und habe offensichtlich die Mehrheit der Menschen mit dem Programm überzeugen können, was sich ja dann auch im Wahlergebnis gespiegelt hat.
Ja, ich jetzt nehme ich natürlich alles zurück, Hendrik. Ich habe mich ja eben ein bisschen aufgeregt, weil ich mir dachte, was ist nun los? Da wollte mir der Hendrik wieder einen reinwirken, als er mir verraten hat, dass er dich eingeladen hat. Aber jetzt freue ich mich natürlich auch, dich wiederzusehen. Vielen Dank für die Blumen. Du bist verdient in den Landtag damals eingezogen. Und ja, ist natürlich für mich jetzt besonders spannend, von dir zu erfahren, wie du denn dort angekommen bist. Ist es alles so, wie du es dir vorgestellt hast, oder was hat dich überrascht?
Also Jan, ich muss dir wirklich sagen, es ist besser, als ich es mir vorgestellt habe. Ich bin sehr dankbar und demütig, im Hessischen Landtag jetzt den Wahlkreis 35 vertreten zu dürfen. Hier läuft das alles sehr professionell ab. Es gibt sehr viele Bereiche, in denen ich mitwirken darf. Da kommen wir, glaube ich, später noch dazu, zu meinen Ausschüssen. Und das Schöne ist, deswegen bin ich ja auch in die Politik gegangen, als Unternehmerin mache ich mir Gedanken. Und das Schöne ist aber auch, dass man ergebnisorientiert agiert, Maßnahmen ergreift und umsetzt. Und da muss ich sagen, das funktioniert mittlerweile hier sehr, sehr gut. Und wir können ja auch schon, die ersten 100 Tage sind noch nicht ganz rum, aber wir können auch schon mit Ergebnissen aufwarten und haben schon einiges auf die Straße gebracht. Und das entspricht genau meinem Naturell, was ich immer machen wollte. Und ich kann das jetzt hier im Hessischen Landtag für den Wahlkreis erfolgreich umsetzen.
Ja, du hast ja schon gesagt, 100 Tage Sofortprogramm, das ist auch der Anlass der Folge, die wir jetzt zu dem Thema hier produzieren gemeinsam. Du sprichst von wir und davon, was man machen kann, aber sage ich mal, die Rolle einer Abgeordneten ist ja auch nochmal sehr speziell. Also du sitzt da im Landtag, hast eine Stimme, hast natürlich einen gewissen Einfluss, kannst Menschen ansprechen. Trotzdem ist es natürlich auch eine gewisse Form von indirekt. Also du setzt nicht selber Dinge um, sondern du beeinflusst sie, du stimmst mit, du berätst in Fachausschüssen. Hast du denn das Gefühl, direkt in dieser Rolle etwas bewirken zu können als Abgeordnete?
Ja, habe ich. Kann ich ganz klar mit Ja beantworten, sowohl indirekt als auch direkt. Ich sehe immer das ganzheitliche Bild, den holistischen Ansatz. Ich durfte schon als neue gewählte Abgeordnete bei den Koalitionsverhandlungen mitwirken und beiwohnen, gerade in dem Bereich Wirtschaft, Verkehr, Energie und Bauen. Und da durfte ich auch drei Impulse geben, die auch jetzt niedergeschrieben worden sind im Koalitionsvertrag. Und da würde ich sagen, das ist schon eine direkte Teilhabe und eine direkte Mitwirkung. Und selbstverständlich gibt es viele indirekte Bereiche, wo ich jetzt auch schon sehe, wenn man mit Kollegen oder Kolleginnen spricht oder mit einem Koalitionspartner, dass wir dort auch schon einiges gemeinschaftlich erzielt haben, wie zum Beispiel jetzt ganz neu sind wir gerade an der Novellierung des hessischen Ladenöffnungsgesetzes dran, was wir vor der Sommerpause noch auf die Straße bringen.
Ja, super. Schauen wir vielleicht mal auf deine Perspektive, auf die Koalition noch mal ein bisschen tiefer gehend. Also eine große Koalition ist ja im Grunde erstmal relativ schwierig, könnte man sagen, weil natürlich CDU und SPD traditionell auch Konkurrentinnen sind, also um die gesellschaftliche Meinungsführerschaft sozusagen buhlen. Dabei gelingt es auch nicht immer, würde ich sagen, sich auf eine übergeordnete gesellschaftspolitische Vision zu einigen. Also das hat man in den großen Koalitionen auf Bundesebene in den letzten 20 Jahren, glaube ich, immer wieder gesehen. Jetzt ist es natürlich in Hessen anders. Die SPD hat sehr, sehr schwach abgeschnitten. Das heißt, man kann sich überlegen, ist das überhaupt eine große Koalition? Kann man bestreiten? Wie blickst du auf diese Koalition? Ist vielleicht auch die etwas geschwächte SPD da vielleicht einfacher, dass man sozusagen auch CDU-Projekte besser umsetzen kann? Und inwieweit ist die Koalition aus deiner Sicht ein Aufbruch für Hessen?
Nee, ich blicke sehr positiv auf die neue christlich-soziale Koalition. Und unabhängig vom Wahlergebnis stehen wir als CDU da nicht breitbeinig im Stall, sondern führen mit dem Koalitionspartner eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Uns geht es auch darum, dass wir Politik für die Menschen machen, für unser Bundesland, mit einem Partner, der, wir haben als Kompass, sage ich jetzt mal, unser Wahlprogramm genommen. Und da sind wir natürlich den Wählerinnen und Wählern verpflichtet, so viel wie möglich umzusetzen von unseren Wahlversprechen. Und das konnten wir mit der SPD, da war die Schnittmenge deutlich größer, und das konnten wir mit der SPD am besten. Und ich glaube, beide Partner blicken sich auf Augenhöhe an und sind sehr froh, dass wir jetzt eine für alle geschlossen haben, nämlich eine christlich-soziale Koalition für die Bürgerinnen und Bürger, für unser Land.
Ich will vielleicht nochmal bei eine für alle so ein bisschen kritisch nachhaken. Also es ist ja schon so, dass die CDU jetzt einen Erdrutschsieg hat feiern können. Also es war ja wirklich ein überragendes Ergebnis, muss man sagen. Damit hat sie vielleicht auch so ein, vielleicht ein Stück weit zumindest die gesellschaftspolitische Deutungshoheit innerhalb von der Koalition, könnte man jedenfalls argumentieren, dass man das auch gewisserweise in dem Sondierungspapier schon herauslesen konnte. Da sind jetzt natürlich auch ein paar Punkte drin, die für manche SPD-WählerInnen vielleicht auch ein bisschen problematisch sind. Also Genderverbot wäre ein Punkt, Bekenntnis zum dreigliedrigen Schulsystem. Teilweise wurde das Papier ja auch als Kulturkampfpapier der CDU bezeichnet und kritisiert. Kannst du nachvollziehen, dass das manche BürgerInnen befremdet? Und inwiefern würdest du sagen, ist die Koalition trotzdem in der Lage, eine für alle zu sein?
Ja, wie ich eben schon mal sagte, habe ich nicht das Gefühl, dass unser Koalitionspartner sich ausgeschlossen gefühlt hat. Im Gegenteil, es gibt auch verschiedene Punkte, die du jetzt nicht erwähnt hast, die SPD-Handschrift tragen, ob es um Tariftreue geht, das Leerstandsgesetz zum Beispiel im Wohnimmobilienbereich oder Gewerbeimmobilienbereich. Also es gibt schon auch einige Aspekte, die haben ganz eindeutig die Handschrift von der SPD, und das ist auch gut so. Wir sind eine Koalition. Es ist keine Liebesheirat, sage ich immer. Es ist eine Verantwortungsgemeinschaft. Und wie das in jeder Partnerschaft, ob es im Privatbereich oder im Geschäftlichen oder auch im Politischen ist, da gibt es ein Ab- und Zugeben. Und das haben wir beide Seiten meines Erachtens gleichberechtigt getan. Und das sieht man auch jetzt im Umgang miteinander. Ich kann persönlich sagen, ich darf ja drei großen Ausschüssen beiwohnen und noch einen kleinen Unterausschuss. Das heißt, ich habe sehr viel mit den Kollegen und Kolleginnen zu tun. Und es ist ein wirklich gutes Miteinander. Es ist eine offene Kommunikation. Und ich glaube, das Ziel oder der positive Aspekt ist, dass wir, wie gesagt, ein Ziel, ein großes Ziel haben übergeordnet, nämlich für die Bürgerinnen und Bürger eine gute Politik zu machen, die Demokratie zu stärken und wieder das Vertrauen in die Politik zu erzielen, neu zu gewinnen. Und deswegen kann ich sagen, ist das mit dieser Verantwortungsgemeinschaft eine sehr, sehr gute Lösung.
Boris Rhein hat ja bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags gesagt, dass die CDU und die SPD seit Bestehen der Bundesrepublik der breite Repräsentationsanspruch von Volksparteien, die Bereitschaft zur Übernahme staatspolitischer Verantwortung und die tiefe Verankerung in den Kommunen verbindet. Wir hatten darüber vorhin im Gespräch auch schon mal geredet. Das ist natürlich erstmal eine substanzielle und strukturelle Gemeinsamkeit von diesen beiden Parteien, die man so vielleicht gar nicht auf den ersten Blick immer präsent hat, weil es natürlich gesellschaftspolitisch schon sehr fundamentale Differenzen gibt. Inwiefern kann eine solche Koalition dann eben jetzt auch vielleicht Halt für Halt sorgen in einer Zeit, in der viele Leute ein Stück weit das Vertrauen in die Gestaltungskraft von Politik verloren haben? Kann hier eine Koalition, ob sie nun GroKo ist oder nicht, aus CDU und SPD den gesellschaftlichen Konsens ein Stück weit stärken?
Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, dass die Menschen in Hessen genug hatten von Verboten, Bevormundungen. Und wir erleben jetzt eine Renaissance der Realpolitik. Sowohl die SPD als auch wir als CDU sind realpolitisch unterwegs. Und das verbindet uns, das stärkt das Vertrauen. Und jetzt, du hast die kommunale Ebene angesprochen, wir sind bei den Menschen. Und das ist das Wichtige. Nicht nur jetzt während des Wahlkampfs, sondern ich auch für meinen Teil, Wahlkreisarbeit ist weiterhin sehr, sehr wichtig, den Menschen aktiv zuzuhören, ihre Bedürfnisse, Sorgen, Nöte, Ängste aufzunehmen und umzusetzen. Und das kann ich so genau für die SPD sagen, als auch für uns. Da ziehen wir auch an einem Strang.
An einem Strang ziehen, das macht ihr oder versucht ihr in einem übergeordneten Sinne, in einem gemeinsamen Narrativ für Hessen, aber eben auch konkret in der Arbeit in den Ausschüssen. Du bist selbst Mitglied in einigen Ausschüssen im Bereich Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen, ländlicher Raum. Das ist der Ausschuss rund um das Ministerium von Kaveh Mansouri, den wir vorhin hier im Gespräch hatten. Den im Haushaltsausschuss, im Arbeits- und Sozialpolitischen Ausschuss und im Unterausschuss Finanzcontrolling und Verwaltungssteuerung. Also das ist eine ganze Menge. Da war ich fast ein bisschen überrascht, weil ja auch die CDU sehr viele Abgeordnete hat und sich die Arbeit da ja normalerweise ein bisschen verteilt. Vielleicht ein Satz dazu, ob das üblich ist, so viele Ausschüsse inne zu haben oder wie es dazu kam. Und vielleicht könntest du uns ja mal je Ausschuss ein Thema nennen, das sich im Besonderen beschäftigt.
Ich bin in erster Linie dankbar für die Fraktionsspitze, dass sie mir so viel Vertrauen entgegengebracht haben und mir diese Ausschüsse zugeteilt haben. Aufgrund meiner Historie, meiner Erfahrung kann ich, glaube ich, in jedem Bereich was mit einbringen und finde es deshalb besonders spannend, diese unterschiedlichen Ausschüsse, an den unterschiedlichen Ausschüssen teilzunehmen. Im Bereich Wirtschaft, Verkehr, Energie, Bauen und ländlicher Raum ist es natürlich wahnsinnig spannend gerade und sehr, sehr dringlich, dass wir mehr bezahl- und beziehbaren Wohnraum schaffen. Und da mitzuarbeiten an einem Maßnahmenpaket, es sind verschiedene Maßnahmen, nicht immer nur eine Maßnahme, das ist für mich eine besondere Herausforderung und besonders spannend, weil das einfach die Menschen beschäftigt und dafür stehe ich in dem Ausschuss. Dann der zweite Ausschuss, Haushaltsausschuss. Ich war ja früher auch mal im Finanzwesen tätig, bevor ich Unternehmerin geworden bin. Von daher kann ich auch ganz gut mit Zahlen, Daten und Fakten. Wo kommt das Geld her? Wie ist die Verteilung? Und wie können wir es schaffen, Steuereinnahmen mehr zu generieren, dass es der Wirtschaft auch besser geht, dass wir die Arbeitsplätze dadurch sichern können. Und das ist für mich auch ein wichtiges Thema in diesem Ausschuss. Zudem bin ich dort auch Fachsprecherin für die Landesimmobilienprivatisierung zuständig. Da kommen wir dann auch gleich zu dem Thema, was mich sehr bewegt in meinem Wahlkreis. Das ist eine Landesimmobilie. Und da bin ich glücklich und auch froh, da mitwirken zu dürfen. in dem dritten Ausschuss Arbeit und Soziales. Das passt auch ganz gut zu mir. Ich habe immer gesagt, ich bin Unternehmerin mit sozialer Verantwortung. Und das ist keine Worthülse, das lebe ich seit 24 Jahren. Und in dem Ausschuss sind die Sozialaspekte für mich sehr wichtig. Und auch da die Stellschrauben zu haben und zu bewirken, dass die Maßnahmen, wie wirken wir dem Fachkräftemangel, was können wir da tun, um da Lösungen zu finden. Der Unterausschuss Finanzcontrolling und Verwaltungssteuerung, das ist der Unterausschuss des Haushaltsausschusses. Und da ist es natürlich spannend, wenn wir die Berichte bekommen vom Hessischen Landesrechnungshof, um einfach zu Empfehlungen durchzulesen, welche Bereiche gibt es, wo gibt es Optimierungsbedarf, wo sollten wir noch mal näher drauf gucken, um dann auch die abschließenden Empfehlungen, Handlungsempfehlungen dem Haushaltsausschuss weiterzugeben.
Vielleicht mal eine ganz kurze Nachfrage, weil mir das eben aufgefallen ist. Du hast gesprochen von bezahlbarem und beziehbarem Wohnraum. Habe ich das richtig verstanden?
Das hast du richtig verstanden.
Ich kenne das immer mehr so im Gespräch als bezahlbarer Wohnraum. Was meinst du mit beziehbarem Wohnraum konkret?
Naja, sind ja auch einige Immobilien. Wir haben ja im Moment auch gerade eine schwere Krise im Immobilienbereich. Das bedingt ja durch verschiedene Faktoren, ob es jetzt die Zinssteigerung gewesen ist oder natürlich die Lieferkettenprobleme, Fachkräftemangel, die Baustoffe, die Steigerung im Baustoffbereich. Aber es geht natürlich auch darum, manche Immobilien werden nicht fertig gebaut. Die sind zwar als bezahlbarer Wohnraum schon ausgewiesen, aber sind derzeit noch nicht beziehbar. Also beziehbar heißt auch, dass sie fertiggestellt
sind. Ja, verstehe. Interessant, ja. Merke ich mir.
Ja, sehr schön. Wir sind ja, wie du weißt, ein Frankfurter Zukunftspodcast. Das heißt, für uns ist natürlich auch sehr interessant, du bist direkt gewählte Abgeordnete für den Frankfurter Nordwesten. Und neben dem Thema, das jetzt schon angesprochen wurde, also Wohnraummangel ist natürlich in Frankfurt insgesamt ein Riesenthema, ist aus unserer Sicht oder sind aus unserer Sicht große landespolitische Themen, unter anderem der Kulturcampus, die Zukunft der Dohndorf-Druckerei in Bockenheim und auch der Umgang mit der A5. Also macht es eigentlich Sinn, die jetzt auszubauen? Gibt es natürlich ökonomische Gründe, gibt aber auch klimapolitische Einwände. Wie blickst du auf diese Themen heute? Also was können die BürgerInnen von dir erwarten, Blick auf diese spezifisch für den Frankfurter Nordwesten relevanten Themen?
Ich bin sehr dankbar für die Frage, lieber Hendrik. Gerade die Dohndorf-Druckerei hat ja den Jan und mich im Wahlkampf sehr beschäftigt. Und das habe ich jetzt auch zu meinem Thema weiterhin gemacht und möchte demnächst mal eine große Runde einberufen, dass wir da irgendwann mal eine Lösung bekommen, weil das Gebäude, ihr habt ja die aktuellen Entwicklungen sicher mitbekommen, das Max-Planck-Institut hat davon abgesehen, den Standort zu entwickeln. Die hatten ja geplant, das Institut für empirische Ästhetik dort aufzubauen. Das wäre zum einen sehr gut gewesen, weil es der Startschuss gewesen wäre für den Kulturcampus Frankfurt. Deswegen war ich da sehr enttäuscht drüber, dass diese Maßnahme nicht geklappt hat. Aber es ist einfach wichtig, dass wir jetzt den ganzen Bereich mal in Angriff nehmen. Unsere Oberbürgermeisterin der Herzen AD, Petra Roth, das war 2011, hatte die Idee ja mit dem Kulturcampus, hat auch das Wort geprägt. Und das ist nun jetzt auch schon ein paar Donnerstage her. Und ich finde, es ist dringend an der Zeit, dass wir da jetzt Lösungen finden. Da sind verschiedene Akteure natürlich beteiligt. Das Gebäude gehört dem Land Hessen. Und es ist natürlich auch ein kommunales Thema. Das heißt, die kommunale Ebene muss auch an den Tisch gebracht werden. Ich bin dennoch sehr zuversichtlich. Man hat es jetzt auch mit der AMLA gesehen, mit der Anti-Geldwäsche-Behörde, die ja nach Frankfurt kommt und wir als Frankfurt den Zuschlag bekommen haben. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Politik funktionieren kann, wie Ergebnisse erzielt werden können, wenn verschiedene Akteure unterschiedlicher Parteien, unterschiedlicher Ebenen, Kommunal-, Landes- und Bundespolitik-Ebene, wenn die alle an einem Strang ziehen, das gleiche Ziel haben und dann auf einmal so ein wunderbares Ergebnis rauskommen. Von daher wünsche ich mir sowas auch bei der Dohndorf-Druckerei, bin da aber jetzt noch am Sondieren, habe schon verschiedene Ideen, dass man das auch mit Sicherheit in Zukunft hinbekommen kann.
Wenn du sagst, du willst zum Verhandeln oder zu einer größeren Runde einladen, würdest du sagen, der Erhalt ist unverhandelbar? Ist das für dich eine absolute Maxime oder würdest du sagen, das kommt drauf an?
Nein, das kommt drauf an. Die Uhren sind derzeit auf Null gestellt. Ich würde jetzt auch gar nicht mehr sagen, was war vorher, sondern man guckt sich jetzt den Status quo an. Ich bin selbst eine große Verfechterin von solchen historischen alten Gebäuden zu erhalten. Habe aber, wie gesagt, ich bin jetzt keine Gutachterin in dem Bereich. Für das Max-Planck-Institut kam diese Möglichkeit ja nicht in Frage aufgrund verschiedener Gutachten. Da kann ich jetzt, wie gesagt, nichts dazu sagen. Aber ich würde sagen, wir stellen die Uhren mal auf Null und versuchen mal, einfach zu eruieren, welche Möglichkeiten gibt es. Vielleicht gibt es die Möglichkeit mit einer Sanierung, dass man weitestgehendes Gebäude erhält und damit auch natürlich die geschichtliche Kultur. Und das ist ein bedeutender Industriebau, gerade für den Stadtteil Bockenheim und auch für Frankfurt. Und da könnte ich mir alles vorstellen. Also da würde ich jetzt nicht sagen, man guckt jetzt mal, was ist passiert in der Vergangenheit, sondern Uhren auf Null gestellt, man setzt sich zusammen, trägt einiges zusammen und schaut dann, dass man eine Lösung für viele Menschen, wo die viele Menschen die Zustimmung geben, dass man das findet. Der zweite Punkt ist natürlich, es geht ja nicht nur um die Dohndorf-Druckerei, es geht ja auch um die Hochschule für Musik und darstellende Kunst, die derzeit an einem anderen Standort ist und aus allen Nähten platzt. Das war ja auch der zweite Leuchtturm, der angesiedelt werden sollte. Da ist derzeit auch noch kein neuer Standort auf dem Kulturcampus gefunden. Und das könnte man bei diesem, ich nenne es jetzt mal Roundtable, gleich vielleicht mitverhandeln.
Willst du noch kurz was zur A5 sagen, dazu der Abwägung? Also da gibt es ja durchaus auch Kritik jetzt, dass das klimapolitisch jetzt nicht die beste Idee ist, das auszubauen. Hast du da eine Gegenposition oder bist du... seid ihr da eher in der Abwägung? Wie würdest du da dich zu verhalten? Hast du da eine Position?
Na gut, die Frage stellt sich nicht mehr. Die stellt sich deshalb nicht, weil letztes Jahr, also Autobahn ist natürlich, es ist die Bundesautobahn, es ist auf der Bundesebene. Das Land darf nur priorisieren, welche Autobahnprojekte sie als besonders wichtig erachten. Das haben wir letztes Jahr getan, beziehungsweise noch die alte Koalition unter der CDU geführten Landesregierung. Und die A5 war da nicht dabei in der Priorisierung, weil man auch damals schon erkannt hat, da gibt es verschiedene Anrainerkommunen. Ich denke da auch an meinen Stadtteil in meinem Wahlkreis, Braunheim, Niederursel, Heddernheim, die das auch sehr kritisch erachten. Da geht es auch um Frischluftzufuhr, weil wenn dieser Ausbau stattfindet, würde das nur mit Lärm Schutzwellen gehen, die ja auch eine sehr bedeutende Höhe haben. Und das ist schon bewiesen, dass das auch dann diese Frischluftzufuhr aus dem Taunus, aus der Wetterau, dass das massiv stören würde. Aber wie gesagt, die Frage stellt sich nicht, weil gerade die A5 war nicht in der Priorisierung mit dabei. Und von daher wird der Ausbau nicht stattfinden.
Wir kommen schon zum Ende, liebe Tanja. Vielleicht zum Schluss einfach nochmal auch an dich persönlich jetzt die Frage, welches Projekt du gerne in den nächsten Jahren umsetzen willst. Was ist dir so, wenn du eine Sache nennen würdest, was wäre so das Wichtigste, was du angehen willst?
Du meinst in meinem Wahlkreis?
Naja, politisch. Also wenn du sagst, du kannst auch gerne eins im Wahlkreis und eins in deinen Ausschüssen nennen, dann hast du zwei.
Ja.
Außer, also dass du Hendrik das Gendern austreiben willst, weil ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, er gendert hier noch ganz frech, obwohl er an der Uni arbeitet.
Ja, aber auch da sind wir ja tolerant, weil das kann natürlich jeder machen, wie er möchte, nur in der öffentlichen Verwaltung und in den Schulen möchten wir es halt nicht mehr. Und da wir jetzt ja weder gerade in der öffentlichen Verwaltung noch in der Schule sind, habe ich den Hendrik gerne weiterhin gendern lassen. So, jetzt auf die Frage von dir, lieber Jan, was ist mir besonders wichtig? Mir ist es gerade in dem Wirtschaftsbereich auch sehr wichtig oder den Neuwohnraumschaffung wichtig. Das betrifft natürlich jetzt nicht nur Neubauten, sondern das betrifft auch eine Nachverdichtung. Also ich sage immer, Innenentwicklung kommt vor Außenentwicklung. Mir ist es wichtig, dass wir entbürokratisieren, was den Bausektor betrifft. Insbesondere, dass wir schnell mal ein Maßnahmenpaket schnüren, um die Bautätigkeit weiterhin anzukurbeln. Und da steht allen voran erstmal die Novellierung der Hessischen Bauordnung. Da sind sehr viele Hürden drin, die es unheimlich schwer machen, auch Wohnraum bei Bestandsbauten zu schaffen. Ich denke jetzt, ich habe die Nachverdichtung genannt, ich denke an Aufbauten, Ausbauten, Dachgeschossausbauten. Da gibt es unheimlich viel Potenzial in Frankfurt und die meisten Privateigentümer scheuen gerade diesen Ausbau, nicht weil die Zinsen hoch sind, sondern weil sie diesen massiven Bürokratieaufwand und die einzelnen Verordnungen, die es in der Hessischen Bauordnung gibt und Gesetze, dass sie da deshalb sehr befremdlich agieren. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, dass wir da schnellstmöglich Abhilfe schaffen. Wir sind jetzt auch dran. Ich komme gerade von einem Meeting, wo es um die Novellierung der Hessischen Bauordnung geht, dass wir das vereinfachen und schlanker machen. In meinem Wahlkreis ist mir neben der Dohndorf-Druckerei, die ich ja eben schon nannte, auch wichtig, dass wir schnellstmöglich einen neuen Standort der Europäischen Schule finden. Die Europäische Schule ist derzeit in Braunheim. Auch die hat ihre Kapazitätsgrenze erreicht, insbesondere jetzt, wenn die AMLA angesiedelt wird. Da rechnen wir auch mit 400 bis 500 Kindern, die auch die Europäische Schule dann besuchen werden. Und da müssen wir einfach als weltoffene, internationale, vielfältige Stadt Möglichkeiten den Kindern bieten oder den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und da ist es insbesondere wichtig, endlich jetzt einen neuen Standort zu finden. Und mit neuen Standort meine ich nicht den Standort am Ratsweg, Dippemess. Das ist für mich persönlich keine Option und dafür werde ich mich einsetzen.
Ja, das war ein wunderbares Schlusswort, würde ich sagen. Liebe Tanja, wir danken dir sehr, dass du Gast warst bei uns bei Gute Zukunft. Wünschen dir alles Gute für deine weitere Arbeit im Landtag und vielleicht hören wir uns mal wieder hier im Podcast. Vielen Dank dir.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Sehr, sehr gerne.
Hat Spaß gemacht.
Mach's gut. Bis bald im Wahlkreis.
Bis dann.
Danke. Ciao.
Ja, das war Tanja Joost, Mitglied des Hessischen Landtags. Henrik, hast du gut gemacht, muss ich sagen. Ich habe mich auch gefreut, sie mal wieder zu hören.
Das freut mich.
Und Fortsetzung des Wahlkampfs mit anderen Mitteln. Nein, nein, ist ja eine neue Rolle. Und ich freue mich, wenn jemand für unseren Wahlkreis dann auch Verantwortung übernimmt im Hessischen Landtag. Nicht nur sie, sondern auch Mirjam Dahlke, die Abgeordnete der Grünen, die quasi nur relativ knapp, muss man sagen, auf Platz 2 hinter Tanja Joost gelandet ist und nun eben aus der Opposition heraus Politik für den Frankfurter Nordwesten macht. Ja, es sind natürlich einige Themen, die ich oder auch wir ein Stück weit anders sehen, aufgekommen. Also gerade wenn es um die Dohndorf-Druckerei geht, würde ich mir natürlich wünschen, da gäbe es etwas, also da gäbe es nichts zu deuteln am Erhalt der Druckerei. Ich glaube, das ist auch eine ganz breite gesellschaftliche Mehrheit, die sich da findet. Und ich glaube, wenn man an die Bauordnung geht, dann sollte man auch mal schauen, wie man eigentlich das Umbauen gesetzlich erleichtert und attraktiver macht. Da hatten wir ja schon mal besprochen, dass sich die Bauordnung nur am neuesten Standard orientiert und das sicherlich nicht zielführend ist. Ansonsten, ja, viel mitgenommen. Ich weiß nicht, was ist dir noch aufgefallen? Was verbindet die beiden miteinander, die wir jetzt gehört haben? Kaveh Mansouri, Tanja Joost in ihren Perspektiven auf die Koalition. Was trennt sie vielleicht auch?
Ja, also ich fand eigentlich in beiden Gesprächen ganz interessant, dieser Begriff der Renaissance der Realpolitik ist ja eigentlich ein Begriff des 19. Jahrhunderts, der hat für mich immer so ein bisschen Geschmäckle, muss ich sagen, weil der eher so in der rechtsliberalen Ära aufkommt, dann auch gerade mit Blick auf Bismarck eigentlich immer besprochen wird. Das ist ja hier überhaupt nicht der Fall natürlich.
Jetzt holst du sehr weit aus.
Genau, also für mich hat's ein bisschen andere Bedeutung. Wahrscheinlich die beiden, was meinen die beiden damit? Die meinen damit Politik am Alltag der Menschen orientiert, also dass man nach den Sorgen der Menschen schaut. Es ist natürlich der Versuch, das Verbindende zu suchen, dass man jetzt realpolitische, praktische Politik macht. Das haben irgendwie beide betont, auch so ein bisschen, um klar zu machen, man will an einem Strang ziehen. Das haben beide gesagt, es ist keine Liebesheirat, sondern eine Vernunftsheirat. Wird einfach jetzt spannend zu sehen sein, inwiefern das aufgeht, ob es besser klappt als bei CDU und Grün. Aber ich glaube, das hat man schon gesehen, also dass beide versucht haben, da die Klüfte natürlich nicht zu groß werden zu lassen jetzt in der Darstellung.
Was auf jeden Fall schon so ist, glaube ich, ist, dass man bei Kevin Mansouri noch mal ein bisschen deutlicher vielleicht auch gehört hat, dass er gesagt hat, beim Punkten hat er natürlich Bauchschmerzen. Aber die SPD ist natürlich auch der deutlich schwächere Partner, die deutlich schwächere Partnerin, was jetzt Tanja Joost ja auch ein bisschen versucht hat, klein zu reden, indem sie gesagt hat, nee, man begegnet sich auf Augenhöhe. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Signal, ob es dann auch in der alltäglichen Politik so aufgeht. Das werden wir einfach weiter beobachten müssen. Insofern bleibt es spannend. Wie du, fand ich auch spannend, nochmal eben im Gespräch zur Dohndorf-Druckerei. Das haben wir auch breit hier im Podcast diskutiert. Hört nochmal rein in die Folge. Und zu den Frankfurter Themen haben wir jetzt gerade bei Tanja Joost auch nochmal viel gehört. Da bleibt es also spannend, was hier in den Stadtteilen passiert, im Lokalen passiert. Ja, wir bleiben natürlich dran.
Und ihr hoffentlich auch bei der nächsten Folge Gute Zukunft und darüber hinaus. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten freuen wir uns, euch wiederzuhören. Bis bald.
Bis dahin. Ciao.